Wer bittet, dem wird gegeben. Manchmal muss man lange warten, bis die Gebetserhörung eintritt. Übrigens, was ist das heute für ein Tag, außer dass Sonntag ist und wir Gottesdienst hier feiern? Der Tag der deutschen Einheit, genau. Wollen wir nicht vergessen. Die deutsche Einheit, die hat zum Beispiel Helmut Kohl, dem Kanzler der Einheit, den Ehrenplatz in den Annalen der Geschichte sicherlich eingebracht. Und es gibt heute bestimmt in unserem Land Menschen, die sich daran erinnern werden, dass wir ein vereintes Land sind. Aber was oft dabei übersehen wird, ist, dass es Christen gewesen sind, die für die Wiedervereinigung Deutschlands viele Jahre gebetet haben. In der Leipziger Nikolaikirche zum Beispiel fanden seit Dezember 1982, das habe ich gar nicht gewusst, dass das ja also so viele Jahre dann ging, fast 10 Jahre, jeden Montag diese Friedensgebete statt. Und ihre Gebete wurden in der Zeit von 1989 bis 1991 erhört. Und wir haben wirklich das Glück, oder sollten wir sagen, das war eine große Gnade, dass diese Revolution friedlich und unblutig verlaufen ist. Das muss man sich nochmal vorstellen und vergegenwärtigen. Manche von uns haben ja damals schon gelebt, andere kennen das nur aus der Geschichte, aber das war ein wahnsinniges Ereignis. Eine Gebetserhörung, eine Riesengebetserhörung, dass das stattfinden durfte, ohne dass Blut vergossen ist. Und ich bin der Meinung, wir dürfen noch lange dafür danken, dass es zur deutschen Einheit gekommen ist und dass es dabei keine Gewalt gab. Also, an was wir heute auch gedenken, ist nicht nur ein wunderbares historisches Ereignis, sondern auch eine große Gebetserhörung. Wenn wir wollen, dass Dinge sich wirklich verändern, dass neue Aufbrüche geschehen in unserem Leben, in unserem Land, in unserer Stadt, dann geht das nicht ohne Gebet. Charles Haddon Spurgeon, der hat mal gesagt, wer den Schlüssel des Gebets hat, der kann den Himmel öffnen. Und ich glaube, wir sind uns manchmal gar nicht so bewusst, was das eigentlich bedeutet, diesen Schlüssel zu besitzen und auch zu benutzen. In gut 2,5 Wochen werden wir hier in der EFG eine Evangelisation mit Matthias Mauerhofer haben. Matthias Mauerhofer kommt nochmal zu uns nach Deutschland, nach Fullingen. Und er freut sich darauf. Von Donnerstag, dem 21. Oktober bis Sonntag, 24. Oktober, hier zu sein, das Evangelium zu verkündigen. Und wir haben diese Evangelisation, diese Tage unter das Motto gestellt, Tage der Begegnung. Wir laden Menschen aus Fullingen oder aus unserem Umfeld ein, uns zu begegnen, hier in der Gemeinde, aber auch Gott zu begegnen. Und es ist wichtig, dass wir uns auf diese Tage vorbereiten. Und dabei denke ich jetzt nicht nur an all das, was man vorbereiten muss, natürlich wie Werbung und Rahmenprogramm und den Raum und ja, was so dazugehört, sondern ich denke an unsere innere, an unsere geistliche Vorbereitung. Und da spielt das Gebet sicherlich eine wesentliche Rolle. Mehr davon noch später. Aber ich möchte zunächst, jetzt am Anfang, in dieser Botschaft uns anhand von drei Stichworten daran erinnern, wie wir uns vorbereiten können. Und erstens ist ganz wichtig, dass wir uns mit dieser Aktion identifizieren und von ganzem Herzen verbindlich dabei sind. Wir leben ja heute in einer Zeit, in der Unverbindlichkeit ein sehr großer Trend ist. Und sicherlich hat die Corona-Krise diesen Trend noch verstärkt. Man sappt sich sozusagen durch die vielen Online-Gottesdienste auf YouTube. Und wenn der eigene Livestream zu langweilig ist, der Lobpreis oder die Predigt einem nicht gefällt, da schaltet man einfach zu der nächsten Event-Alternative, was weiß ich, zu dem nächsten Gottesdienst nach Hannover oder vielleicht manche nach Zürich oder nach München oder eben wo der Lieblingsprediger gerade predigt. Ich habe ein neues Wort gelernt. Es heißt ekklesiologisches Fremdgehen. Gibt's auch. Die Bindung an eine Gemeinde und die Identifikation mit dieser Gemeinde, dass ich sage, das ist in der Tat meine Gemeinde. Ich gehe nicht nur hin, sondern ich gehöre dazu. Ich bin Teil dieser geistlichen Familie. Das hört man immer wieder, ich lese es immer wieder von Gemeinden, dass das in diesen letzten Jahren immer schwächer geworden ist. Diese Verbindlichkeit, diese Identifikation. Und dabei ist aber Verbindlichkeit nicht nur eine Eigenschaft Gottes. Ja, in der Tat, Gott ist der Verbindliche, der Treue, der Unveränderbare, der immer zu seinem Wort steht. Nicht nur er ist der Inbegriff der Verbindlichkeit, sondern Verbindlichkeit ist eigentlich auch ein Kennzeichen der Gemeinde. Denn die Bibel, gerade der Apostel Paulus, ermalt uns das Bild des Körpers, wenn er über Gemeinde spricht. Wir sind Glieder an diesem Körper. Und der Daumen, der kann nicht jetzt einfach sagen, ja, ich bin jetzt mal weg vom Körper, oder das Auge, das kann nicht Reis ausnehmen. Eigentlich ist die Gemeinde von ihrer Definition her, von der Bibel her, Verbindlichkeit par excellence, weil sie eben das Wesen Gottes widerspiegelt inmitten dieser unverbindlichen, fragmentierten Welt. Und wenn die grundsätzliche Identifikation mit der Ortsgemeinde da ist, da identifiziert man sich natürlich auch mit dem Auftrag und entsprechend auch mit den Aktionen, die verbunden sind mit dem Auftrag. Und deshalb wünsche ich mir so sehr, dass sich jeder Einzelne von uns aus der Gemeinde mit dieser geplanten Evangelisation, diesen Tagen der Begegnung wirklich identifiziert und verbindlich von ganzem Herzen dabei ist mit seinem Einsatz, seiner Gaben und auch vor allem Gebeten. Dass man nicht so denkt, naja, das ist jetzt mal wieder so eine Veranstaltung, alle Jahre wieder, ist es ja gut, wenn man auch mal sowas macht, ein Gastprediger, eine Evangelisation, gehört ja auch so zu dem christlichen Betrieb dazu, sollen die mal machen, das ist nicht so mein Ding. Nee. Ich bin verbindlich dabei. Ich identifiziere mich mit diesem Anliegen, dass Menschen aus meinem Umfeld, aus unserer Stadt zu diesen Abenden eben kommen und das Evangelium hören. Und ich will dafür bewusst und intensiv in diesen 2,5 Wochen für dieses Anliegen beten. Verbindlichkeit. Identifikation mit dem Anliegen, mit der Gemeinde, das ist das Erste, wozu ich uns ermutigen möchte. Ich glaube wirklich, dass die Vorbereitung auf diese Evangelisation gerade mit dieser Verbindlichkeit und Identifikation beginnt. Wie können wir uns noch vorbereiten auf die Evangelisation? Das Zweite, woran ich uns heute Morgen noch erinnern möchte, ist Reinigung. Ich lese uns mal zwei Stellen vor. In 2. Korinther 7, Vers 14, da lesen wir: Wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Oder Jakobus. Im Neuen Testament. Er schreibt an die Gemeinden in Kapitel 4, Vers 8, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und reinigt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Wohlgemerkt, er schreibt das an Christen. Und in beiden Versen gibt uns Gott ein Versprechen, wenn wir bereit sind, uns zu demütigen und unsere Hände und unser Herzen reinigen, dann passiert was. Und wir können nicht von Gott erwarten, dass er geistliche Aufbrüche, dass er Bekehrungen und Veränderungen und Wachstum und Erweckung schenkt, dass er durch seinen Geist durch uns wirkt, wenn wir nicht auch bereit sind, in uns zu gehen und uns zu prüfen, in welchen Bereichen unseres Lebens vielleicht eine gründliche Reinigung erforderlich ist. Hier bei Jakobus haben wir gelesen, er fordert hier auf, die Christen ihre Hände zu reinigen. Und ich denke, wir wissen alle, dass er damit nicht meinte, das Händewaschen oder wie wir heute, wenn wir hier reinkommen, unsere Hände desinfizieren. Darum geht es nicht, sondern es geht grundsätzlich um äußeres Verhalten. Prüfen wir uns also. Gibt es in meinem äußeren Verhalten, in meinem Leben etwas, was eigentlich gar nicht den Maßstäben Gottes entspricht? Eine Unehrlichkeit, eine Lüge, eine Sache, die noch geklärt werden muss. Irgendetwas, das wir in Ordnung bringen müssen. Wo wir vielleicht unserem Nächsten oder unserem Mitarbeiter oder unserem Chef oder irgendjemandem Unrecht getan haben. Dann lasst uns das erkennen und in Ordnung bringen. Das ist dann auch praktische Demut. Aber sie bewirkt Heilung. Und sie ist die Voraussetzung, dass Gott wirken kann. Und das Herz, das steht bei Jakobus für unsere Innenwelt, für unsere inneren Gedanken. Alles, was in uns abgeht, unsere Lüste, unsere Motive. Man kann eine lange Liste anführen. Der Neid, der uns immer wieder einholt, Stolz und Sorgen und Furcht und Unversöhnlichkeit und Richten und Verurteilen und Unglaube und Unreinheit und falsche Denkweisen, das sind alles sündige Herzenseinstellungen. Und wenn der Heilige Geist anfängt, uns diese Dinge zu zeigen, dann müssen wir sie ebenfalls ans Licht bringen, uns reinigen lassen. Das kann auch bedeuten, jemanden, den wir verletzt haben, um Vergebung zu bitten oder auch Vergebung auszusprechen, jemanden, der uns verletzt hat. Ich möchte uns ermutigen, in diesen Tagen vor der Evangelisation uns ehrlich zu prüfen und uns bewusst auch reinigen zu lassen. Denn Aufbrüche oder auch Erweckung fängt bei dir und bei mir an. Das heißt, bevor wir beten, lieber Herr, hilf, dass viele Menschen da draußen Buße tun und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, sollten wir eigentlich beten, Herr, wie willst du mich verändern? Gibt es da irgendetwas, irgendeine Störung zwischen mir und dir, zwischen mir und meinem Nächsten? Oder auch, gibt es irgendwelche Götzen in meinem Leben, von denen ich mich trennen muss? Reinigung, die immer auch Demut und Selbsterkenntnis und Umkehr einschließt, ist eine Voraussetzung für Gottes Wirken unter seinem Volk. Das sehen wir aus diesen Bibelstellen. Wie können wir uns noch vorbereiten auf diese Tage der Begegnung? Nun, indem wir ganz bewusst die Ausrüstung für den geistlichen Kampf anziehen, die Gott uns in seinem Wort zeigt. Das ist das Dritte. Denn eines ist sicher, wenn es um die Verkündigung des Evangeliums geht, müssen wir auch mit Widerstand rechnen. Der Widersacher, der Feind, der will nicht, dass diese Tage der Begegnung stattfinden. Er will nicht, dass Menschen die gute Botschaft des Evangeliums hören und sich zu Gott hinwenden. Und deshalb wird in diesen Tagen auch ein verstärkter geistlicher Kampf stattfinden. Denn die Macht der Finsternis wird alles versuchen, um zu stören und zu zerstören. Und deshalb möchte ich uns heute auch an dieses zentrale Wort Gottes erinnern, das uns zeigt, wie wir in diesem Kampf widerstehen können. Letzten Mittwoch beim Gemeindegebet, da hat uns Doris auch daran erinnert, jetzt wollen wir in dieser Predigt nochmal dieses Wort Gottes. Es ist Gottes Wort, das sind nicht meine Worte. Meine Worte sind nur erklärend. Das Wort Gottes, das wir hier lesen, ist inspiriert und es soll in unser Leben sprechen. Hört mal, wie Paulus das durch den Heiligen Geist in Epheser 6 beschreibt. Das ist ein Aufruf. Nun noch ein letztes. So beendet er sozusagen seinen grandiosen Brief. Noch ein letztes. Lasst euch vom Herrn Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereitet. Ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Paulus erinnert uns da ganz, ganz einfach, dass wir in dieser Welt nicht auf einem Ponyhof leben, sondern auf einem Kampfplatz. Wir vergessen das so schnell, dass wir in einem geistlichen Kampf stehen und dass unsichtbare Dämonen, böse Mächte und Geister ihr Wesen treiben und uns auch als Kinder Gottes immer wieder angreifen. Deshalb sagt Paulus hier, lasst euch vom Herrn Kraft geben, denn wir stehen in einem geistlichen Kampf. Wir stehen unter Beschuss. Wir haben einen gefährlichen Feind. Wir kämpfen nicht gegen irgendetwas nur Innerweltliches, nicht nur gegen irgendwelche menschliche oder gesellschaftliche Widerstände, sondern gegen Mächte der Finsternis. Und diese Mächte, diese Gewalten, die sind fest entschlossen, unsere geistliche Entwicklung, unser Wachstum, unser Weiterkommen zu behindern. Es gibt eine Realität jenseits allem Sichtbaren und ist gekennzeichnet von Kampf. Es gibt einen Krieg gegen unser neues Herz, gegen die Herrlichkeit, die Gott durch seine Kinder ausstrahlen will. Und der Feind versucht ständig, unsere Freiheit zu stehlen, unser Herzen abzustumpfen und unser geistliches Leben zu schwächen, sodass wir nicht das ausleben, wozu wir berufen sind und den Auftrag erfüllen, den Gott uns gegeben hat. Christus, er will durch uns leben. Und genau das versucht der Feind zu verhindern. Ist uns das eigentlich bewusst? Wir werden eigentlich jeden Tag angegriffen. Und wir müssen für unser Herz kämpfen, denn der Feind kommt, um zu stehlen und zu verderben und uns daran zu hindern, das Leben des Siegers der Fülle zu leben und unseren Auftrag in dieser Welt zu erfüllen. Er ist heimtückisch. Er greift sehr subtil und trügerisch an. Er hat seine Methoden, seine Kunstgriffe und er weiß genau, mit welchen Pfeilen er uns am besten treffen kann. Da gibt es vielleicht eine Situation, wo eine gewisse Person dich durch das, was sie sagt oder auch tut, herausfordert. Erleben wir ständig in unserem Alltag, am Arbeitsplatz oder manchmal auch in der Familie. Und statt zuerst in Gedanken mit Gott über das Vorgefallene zu reden, beginnst du negativ, abwertend über diese Person zu denken. Wenn das geschieht, stehst du schon unter Angriff. Und der Feind, der hat seinen giftigen Pfeil in Form von bösen Gedanken auf dich abgefeuert. Denn er will jede Bewegung in Richtung Freiheit, in Richtung Leben, in Richtung Gott und auch zu deinem Nächsten blockieren und torpedieren, denn er hasst Beziehungen. Er will nicht, dass Menschen in Gott begegnen und in Beziehung zu ihm leben, und er will, dass wir Menschen nicht wirklich begegnen und echte Beziehungen erleben. Und Paulus sagt uns hier, aber auch in diesem Kampf können wir nicht mit unseren menschlichen Mitteln widerstehen. Wir können das nur durch die Kraft Gottes. Und deshalb sagt er, lasst euch vom Herrn Kraft geben, lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Wir können bestehen, wir können widerstehen, wir können standhaften, nicht weil wir jetzt erst dieses Feld erobern müssen, sondern unser Kampf, den wir tagtäglich führen müssen, er findet ja eigentlich schon auf dem Siegesboden statt, der in Wirklichkeit Gott gehört und damit auch uns. Manchmal vergessen wir das auch, dass im Grunde diese Gefechte, diese satanischen Angriffe, Rückzugsgefechte eines geschlagenen Feindes sind. Jesus hat die Mächte, die Gewalten, die Kräfte der Finsternis besiegt. Und wir kämpfen unseren geistlichen Kampf, um den Sieg, den er errungen hat, zu festigen und zu vertiefen. Und dazu brauchen wir die Waffenrüstung, diese Ausrüstung, von der Paulus eben hier in Epheser 4, Abvers 10 schreibt. Und genau Abvers 13 dann, diese Aufforderung: ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr dem Feind widerstehen könnt. Da werden wir aufgerufen, das zu ergreifen, was Gott schon geschenkt hat. Deshalb, weil ihr in einem geistlichen Kampf steht, ich lese mal die Verse, weil diese bösen Mächte und Kräfte der Finsternis euch immer wieder angreifen, deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Paulus von seiner Gefängniszelle aus die römischen Wachsoldaten vor Augen hatte, die eben auch diese Ausrüstung trugen. Und wir haben ja manche so historischen Filme schon gesehen. Die meisten von uns wissen, wie so ein römischer Soldat ausgesehen hat. Und ich glaube auch Paulus, der sah diese römischen Soldaten, die ihn bewachten, vor sich und hat dann diese Verbindung gemacht zu den geistlichen Waffen, die auch wir anziehen sollen und uns damit ausrüsten sollen. Schauen wir uns mal die einzelnen Waffen nacheinander an. Sie werden ab Vers 14 beschrieben. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften. Bevor ein römischer Soldat seine Waffen anlegte, band er sich seinen ledernen Gürtel um die Lenden. Und dieser Gürtel, der hielt seine Kleidung zusammen. Und an diesen Gürtel konnte er auch seine Waffen dann hängen, sein Schwert. Der Gürtel, er stützte und schützte seinen ganzen Unterbauchbereich. Und es verhinderte auch, dass er irgendwie durch das Flattern seines Gewandes nicht gut laufen konnte. Und entsprechend sollen auch wir als Nachfolger des Christus unsere Hüften umgürten mit Wahrheit. Was bedeutet das? Ohne die Wahrheit, die von Gott kommt, können wir im geistlichen Kampf nicht bestehen. Und die Wahrheit, die wurde uns durch das Evangelium offenbart. Und in Epheser 1, Vers 13, da hatte schon Paulus gesagt, dass diese Wahrheit des Evangeliums allein rettet. Und später in Kapitel 4, Vers 24 heißt es, dass diese Wahrheit uns sogar heiligt. Wo wir mit der Wahrheit Kompromisse machen, werden wir verwundert. Dass sich gürten, ist also in der Bibel oft ein Ausdruck für Bereitschaft. Und Paulus, er will uns durch dieses Bild sagen, nur wer in der Wahrheit steht und wahrhaftig ist, ist bereit für den Kampf. Wir wollen auch diese Evangelisation mit aufrichtiger, ungeheuchelter Entschlossenheit angehen. Alles, was die Wahrheit hindern könnte, muss unterbunden werden. Zweitens erwähnt Paulus hier die Gerechtigkeit und er sagt, wir sollen den Brustpanzer der Gerechtigkeit anlegen. Bei den Römern, da war der Brustpanzer entweder aus Ketten oder aus Leder und er bedeckte den ganzen Rumpf des Soldaten und schützte so sein Herz und alle anderen lebenswichtigen Organe offensichtlich. Wenn also der Teufel uns angreift und uns verführen will, in unseren Gedanken, mit unseren Denken, in unseren Empfindungen, sodass wir geneigt sind, vielleicht uns mit anderen zu vergleichen oder uns auch minderwertig zu fühlen, oder auch andersrum, uns für etwas Besseres zu halten, dann sollen wir seine Pfeile mit diesem Brustpanzer der Gerechtigkeit abwehren, indem wir uns ganz schnell daran erinnern, nicht aufgrund unserer Gerechtigkeit sind wir geschützt, sondern aufgrund der Gerechtigkeit Jesu. Ich bin, wer ich bin, weil seine Gerechtigkeit mir zugerechnet wurde. Und auf dieser Grundlage, mit diesem Schutz, bin ich unterwegs. Seine Gerechtigkeit, das ist unser Panier. Und dann wandert der Blick des Paulus auf die Füße des Kämpfers in Vers 15 und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens zu verbreiten. Die römischen Soldaten, die trugen Sandalen, die mit Lederriemen geschnürt waren. Und ich habe gelesen, manche Sohlen waren sogar mit Nägeln versehen, ähnlich wie die Stollen bei den Fußballschuhen, damit man wirklich eine ganz gute Bodenhaftung hat. Und ich kann mir vorstellen, dass Paulus hier, wo er diese Soldaten sieht und wie sie diese Sandalen getragen haben an ihren Füßen, bereit in den Kampf zu ziehen, da hat er sich vielleicht auch erinnert an das Wort aus Jesaja, wo es heißt, wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die Frieden verkündigen. Und diese Stichworte, Füße, Freudenboten und Frieden, die greift Paulus auf und überträgt sie auf unsere geistliche Ausrüstung. In diesem geistlichen Kampf stehen wir als Kinder Gottes nicht ängstlich zurückgezogen in einer Verteidigungsstellung, ungewiss über den Ausgang des Konflikts. Nein, wir haben den Auftrag, den Frieden zu verkünden. Und während wir das tun, proklamieren wir bereits mitten im Kampf den Sieg Gottes. Dieser Sieg der Geborgenheit und Heil und Ruhe bringt. Aber bei all dem dürfen wir nicht selbstsicher oder unvorsichtig werden. So wie der römische Soldat seinen Schild zum Schutz brauchte, so brauchen auch wir die Bewahrung durch den Glauben. Vers 16. Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Auch hier wieder, glaube ich, denkt Paulus an diesen ganz großen Schutz und Langschild des römischen Soldaten, hinter dem er mit seinem ganzen Körper eigentlich in Deckung gehen konnte, wenn die feindlichen Truppen eben die Brandpfeile abfeuerten. Dieser Schild, der war aus Holz mit Leder überzogen und mit Eisenbeschläge rundum verstärkt. Und wenn dieser Schild vor dem Kampf auch noch nass gemacht wurde, dann hat das noch mehr geholfen gegen diese Pfeile, die meistens dann noch in Pech eingetaucht wurden und dann brennend abgeschossen wurden von den Feinden. So geschützt müssen im übertragenen Sinne auch wir im geistlichen Kampf stehen. Und dieser Schutz, dieses Schild, es ist der Glaube. Das heißt, dieses absolute Vertrauen in jeder Situation auf die Macht Jesu. Er ist immer da, auch wenn wir ihn nicht sehen. Auch dann, wenn wir ihn nicht fühlen, er ist da. Und dann geht der Blick des Paulus auf den Kopf des Legionärs. Was nützen ihm Schuhe, Panzer und Schild, wenn er keinen Helm hat? Vers 17. Setz den Helm der Rettung auf. Und auch hier denken wir an diesen Helm der Römer. Das war ja ein Metallhelm mit Nackenschutz. Ging ja meistens hier so runter und manche Legionäre, die hatten dann hier noch so so einen roten Kamm. Und wenn der Paulus hier den Helm des Heils erwähnt, dann denkt er vielleicht daran, dass der Feind uns versuchen wird, einfach in unserer Gedankenwelt mit Zweifeln, mit Entmutigungen anzugreifen. Sodass wir vielleicht denken, ja, was wollen wir denn hier in Vullingen auch schon Großes erreichen? Unsere Kraft ist so klein. Und wie oft haben wir es schon versucht? Und es ist nicht viel geschehen. Und was können wir schon bewirken? Vullingen, das ist so ein harter Boden. Das sind alles so Pfeile, brennende Pfeile des Zweifels. Und da brauchen wir diesen Helm des Heils, der uns schützt vor solchen Gedanken und wo wir uns dann erinnern, dass Jesus eigentlich der Retter ist, der retten will. Weil so hat er es in seinem Wort gesagt. Und wir führen einen Auftrag aus als Diener, als einen Nachfolger. Aber er ist derjenige, der wirklich Rettung schenkt. Er ist der, der rettet. Und dann folgt noch eine weitere Aufforderung und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Die römischen Soldaten, die trugen so ein kurzes Schwert für den Nahkampf, war ungefähr, naja, so zwischen 20, 25 Zentimeter lang, eignete sich, war sehr, sehr wendig, eignete sich also recht gut im Nahkampf und auch natürlich zur Verteidigung, wenn man angegriffen wurde. Der Geist Gottes, er hat uns das Wort Gottes gegeben. Es ist das Schwert, das wir haben. Das Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Und die Frage ist, wie gut können wir damit umgehen? Ein Beispiel dafür, wie wir dieses Schwert, das Wort Gottes, gebrauchen sollen, im Grunde auch ein Vorbild dafür, gibt uns Jesus selbst. Er widersteht den Versuchungen des Teufels immer wieder mit einem entschiedenen, was denn? Es steht geschrieben. Und so sollen auch wir mit dem Wort Gottes der Verführung begegnen und sie damit überwinden. Wenn also der Feind kommt und uns angreifen wird, und er wird das tun, und er wird uns, ich kenne es ja schon, weil ich habe diese Pfeile schon gespürt, unlängst, diese Gedanken, meine Güte, die Pandemie ist noch nicht vorbei. Wir laden Leute hier ein, die kommen sollen, und sie müssen sich an ein Infektionsschutzkonzept halten. Hätten wir nicht das Ganze vielleicht noch 2 Jahre verschieben sollen, und hätte und wäre, und wie wird das wohl werden, und die Baustelle, und werden wir überhaupt fertig werden, und dieser Druck jetzt, und dann, wir verkündigen das Wort Gottes. Was wird dann passieren? Merkt ihr die Pfeile? Wie können wir widerstehen? Indem wir einfach das Wort Gottes verwenden und indem wir es auch beten und indem wir einfach sagen, zum Beispiel wie in Jesaja 55, Vers 11, Gottes Wort kommt nicht leer zurück. Und ob Leute es über den Livestream hören oder ob sie es hier hören, es wird irgendwann mal etwas bewirken, weil es lebendig ist, eine Kraft hat. Geschwister, wenn wir dem Feind so begegnen, indem wir ihm das entgegenhalten, was uns Gott in seinem Wort sagt, dann wird er von uns fliehen. So hat es uns das Wort Gottes verheißen. Wir brauchen also in diesem geistlichen Kampf, in dem wir stehen, nicht irgendwelche menschliche Tugenden und Talente. Was wir brauchen, ist diese ganze Waffenrüstung, die Gott uns schenkt. Und die besteht aus Wahrheit, aus Gerechtigkeit, aus Frieden, Glauben, Rettung und seinem Wort. Und dazu kommt noch ein letztes, ohne dass nichts im geistlichen Kampf läuft. Und das ist das Gebet. In den Versen 18 bis 20, da fordert uns Paulus auf: Wendet euch vom Heiligen Geist geleitet, immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Betet auch für mich. Bittet Gott, mir bei der Verkündigung seiner Botschaft die richtigen Worte zu geben. Dann kann ich das Geheimnis des Evangeliums unerschrocken bekannt machen. Ich bin ja als Gottes Gesandter für das Evangelium tätig und gerade deshalb bin ich zurzeit im Gefängnis. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und diese Botschaft frei und offen weitergeben kann. Wozu Paulus uns in diesen Versen, die wir gerade gelesen haben, auffordert, kann man so zusammenfassen: Betet unablässig, damit das Evangelium unerschrocken verkündigt wird. Nun ist es so, ich weiß nicht, ob ihr das auch so in euren Bibeln lest, dass in vielen deutschen Übersetzungen Vers 17 mit einem Punkt endet und dann das Gebet in Vers 18 wie so ein neues Thema erscheint. Als würde Paulus das eine abgeschlossen haben und das andere jetzt anfangen zu beleuchten. Im Urtext gehören diese Verse zusammen. Sie sind in einem Fluss geschrieben. Und da heißt es eigentlich wörtlich, ich lese uns das nochmal wörtlich, wie das klingt: Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist und so weiter. Mit anderen Worten, nehmt das alles, braucht alle diese Waffen der geistlichen Ausrüstung, indem ihr betet. Das bedeutet, im Gebet bringen wir unseren Kampf mit der Finsternis zum Herrn. Und wir sagen: Herr Jesus, übernimm du den Kampf. Streite du für mich, kämpfe du durch mich und für mich. Denn ohne dich kann ich gar nichts tun. Liebe Geschwister, unsere wichtigste Waffe in unserem geistlichen Kampf, auch im Hinblick auf die Tage der Begegnung, ist das Gebet. Wie so ein Soldat auf der Wache, so sollen wir im geistlichen Kampf wach auf dem Posten bleiben, wenn es um das Gebet geht. Dazu will uns Paulus hier ermuntern. Und er sagt uns, wann und wie und wofür wir beten sollen. Die Gefahr ist immer da, dass wir im Gebet nachlassen und unser Gebetsleben einschläft. Im Blick auf das Gebet müssen wir wachsam bleiben. Und wofür sollen wir wachsam, beharrlich, ausdauernd beten? Paulus sagt uns: Bittet für die, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Wer gehört zu Gottes heiligem Volk? Wir, also unsere Glaubensgeschwister, betet für euch, dass ihr im Glauben erstarkt und fest seid. Und dann sagt in Vers 19, betet auch für mich. Bittet Gott, mir bei der Verkündigung seiner Botschaft die richtigen Worte zu geben. Dann kann ich das Geheimnis des Evangeliums unerschrocken bekannt machen. Mit anderen Worten, wir sollen füreinander beten, aber auch für die Verbreitung des Evangeliums, für diejenigen, die das Evangelium ausstreuen, die es weitergeben. Es geht hier um die Ausdehnung des Reiches Gottes. Das ist ein wichtiges Gebetsanliegen. Oh, wie sehr ich mir das wünsche, dass wir das einfach neu erkennen, wie wichtig das Gebet füreinander ist, aber auch für die Evangelisation, für die Mission ist. Unsere geistliche Schwachheit hat immer auch etwas mit unserer Gebetsarmut zu tun. Hudson Taylor, der große China-Missionar, hat einmal gesagt, wo viel gebetet wird, geben wir Gott Gelegenheit, für uns zu arbeiten. Und er war in der Tat nicht nur ein sehr, sehr eifriger, fleißiger Missionar, sondern auch ein großes Vorbild des Gebets, ein Mann des Gebets. Sein Sohn Howard Taylor sagte einmal über das Gebetsleben seines Vaters, 40 Jahre ist die Sonne nicht ein einziges Mal über China aufgegangen, ohne dass Gott meinen Vater auf den Knien vorgefunden hätte. Wollen wir doch, liebe Geschwister, dem Gebet eine ganz hohe Priorität einräumen in diesen noch verbleibenden 2,5 Wochen der Vorbereitung. Auch über Pfullingen sollte die Sonne nicht aufgehen, ohne dass wir leidenschaftlich für Gottes Wirken beten. Denkt immer wieder, auch verteilt über den Tag, an dieses Anliegen. Bittet Gott darum, uns zu beschützen, uns Kraft zu geben, Menschen vorzubereiten. Redet mit ihm. Paulus sagt ja hier, wir sollen unablässig zu jeder Zeit zu Gott beten. Betet, dass er uns zeigt, wen wir auch einladen können. Betet, dass diese Flyer und die Anzeigen im Amtsblatt gelesen werden und wirklich suchende Menschen, vorbereitete, schon vom Geist Gottes vorbereitete Menschen zu diesen Tagen der Begegnung kommen und sich bekehren, zu Gott hinwenden. Hudson Taylor hat auch gesagt, nur durch Gott über dein Gebet ist es möglich, Menschen zu bewegen. Betet also, dass Gott Menschen bewegt und ihre Herzen aufgetan werden. Wir können das nicht selber produzieren. Gott muss das tun. Wir sind absolut abhängig von ihm. Und betet natürlich für Matthias Mauerhofer, dass er gesund bleibt und wenn er kommt, wenn Gott will, wird er auch einen Helfer mit seiner Tochter mitbringen. Geschwister, die noch gar nicht so lange zum Glauben gefunden haben, beten wir für diese Unterstützung, für diese Menschen, beten wir für ihn als Verkündigung, dass er wirklich mit Vollmacht predigt und so wie Paulus die richtigen Worte findet und die Botschaft des Evangeliums unerschrocken, frei und offen weitergegeben werden kann. Und betet natürlich auch für das Gelingen des Rahmenprogramms, für alle Mitarbeiter, betet, dass wir alle verbindlich dabei sind, gereinigt und geheiligt. Und beten wir einfach, dass Gott sich in diesen Tagen hier einfach an diesem Ort verherrlicht. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das natürlich als Einzelne immer wieder tut, aber ihr wisst ja, wenn die Jünger unterwegs waren, ja, für Jesus, er hat sie immer zu zweit ausgesandt. Und es wäre schön, wenn man auch so Zweierschaften bilden könnte. Vielleicht kannst du das mit deinem Ehepartner tun, deiner Ehefrau oder deinem Ehemann. Wenn das nicht so gut geht, Denk mal darüber nach, mit wem kann ich in diesen 2,5 Wochen speziell für die Evangelisation beten. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn es so kleine Zweierschaften gibt, Gebetszweierschaften, Geschwister, die sich treffen. Das kann auch übrigens über das Telefon sein, wenn es terminlich nicht klappt, dass man sagt, du, ich rufe mal den und den an und wir beten jetzt über das Telefon gemeinsam, speziell für diese Anliegen. Und das wäre eine riesengroße Ermutigung und auch Vorbereitung für diese Zeit. Und wir haben das jetzt nicht geplant, wir haben die Leute nicht zusammengewürfelt, da ihr seid jetzt eine Zweierschaft. Wir beten, oder mein Gebet ist es, dass ihr euch findet, dass sich die Geschwister finden. Aber wenn ihr euch gefunden habt, dann gebt uns Feedback, dann sagt, ja, du, wir haben uns, wir sind so eine Zweierschaft und wir wollen für diese Zeit ganz speziell für dieses Anliegen beten. Das wäre für uns eine große Ermutigung, wenn ihr uns das auch sagen könntet. Ich möchte schließen mit noch einem Zitat von Hudson Taylor. Er sagt dir diese Sätze übrigens auf einer Missionskonferenz. Da sagte er in einer Predigt, man nehme eine Kanone. Das Rohr ist nichts, die Kugel ist nichts, das Pulver ist nichts. Nun kommt aber der zündende Funke und das Pulver wird zum Blitz, die Kugel zum Donnerkeil, das Rohr zum Feuerschlund. Ach, wir haben längst alles, was der Mission bedarf. Aber vielfach fehlt noch der zündende Funke von oben. Was unsere Tage der Begegnung angeht, da wollen wir uns, so gut es geht, vorbereiten. An Kanonen, an Kugeln, an Pulver, sprich an Mittel, Ideengaben und auch Geräten wird es wohl nicht fehlen. Und ich hoffe sehr, dass auch dieser Raum dann offen ist. Aber wir wollen ganz gezielt dafür beten, dass Gott den zündenden Funken seines Heiligen Geistes schenkt. Ohne die Kraft und den Beistand des Geistes sind wir und unser Mittel und unser ganzes Tun ähnlich wie so ein Kanonenrohr, das vielleicht ganz schön geradlinig ist, aber kalt und leer bleibt. Beten wir also, dass wir erfüllt von der Kraft des Geistes diesen Dienst tun können. Ja, dass wir Feuer und Flamme für Jesus sind, sodass er in uns und durch uns wirken kann. Mit ihm und durch ihn sind wir auf der Seite des Siegers und mehr als Überwinder in diesem geistlichen Kampf. Wir überwinden durch den, der uns geliebt hat. Lass uns beten. Lieber Jesus Christus, dein Wort ist die Wahrheit und dein Wort ist für uns wie Nahrung, die wir zu uns nehmen. Sie stärkt uns, aber dein Wort, es rüstet uns auch aus. Und danke, dass wir heute dein Wort hier betrachten konnten, auch als Vorbereitung für diese Tage der Begegnung. Herr, du hast uns so geführt, dass wir diesen inneren Frieden, diese innere Ruhe hatten, dass das jetzt dran ist, dass wir das Ganze nicht auf ungewiss verschieben sollen. Wir danken dir, dass auch Matthias Mauerhofer diese Gewissheit so hatte und sogar bereit war, terminlich sich freizuschaufeln, um nach Fullingen zu kommen. Und Herr, wir, Wir wissen, dass der Feind nicht schlafen wird und dass er uns alle irgendwo angreifen wird. Wir wollen uns ganz bewusst auf den Siegesboden von Golgatha stellen. Und wir wollen das proklamieren und aussagen: Du bist der Sieger und es geht um deine Sache und nicht um unsere Verherrlichung hier oder dass wir irgendwie eine Aktion durchführen. Es ist uns wirklich das Anliegen, dass du groß gemacht wirst und dein Evangelium, die frohe Botschaft, noch Menschen, Herzen, Augen in unserer Stadt, in unserem Umfeld erreicht. Ja, dass du verherrlicht wirst und groß gemacht wirst und noch mehr Menschen dich erkennen in deiner Schönheit, zu deinen Kindern werden. Und uns ist ganz klar bewusst, mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar schnell verloren. Aber du bist der Mann, du bist der Mann von Golgatha, du bist der Gottmensch, der an unserer Seite kämpft und der uns auch beschützt. Und in diesem Sinne wollen wir diesen Tagen der Begegnung entgegengehen, ausgerüstet mit Glauben, mit deiner Gerechtigkeit, mit dem Bewusstsein, dass du Heil schenkst, mit der Freude, dein Evangelium weiterzusagen, mit dem Vertrauen, dass du Großes wirken willst. Und wir wollen uns auf dein Wort verlassen und schenk, dass viele einfach, dass ja, dass alle sich total mit dieser Sache identifizieren und im Herzen dabei sind und sich einbringen. Und Herr, dort, wo Reinigung notwendig ist, zeig uns die Dinge, die nicht in Ordnung sind, dass wir uns davon reinigen und auch innerlich vorbereitet sind für dein Wirken in diesen Tagen, dir zur Ehre und auch uns allen hier, uns Menschen, zur Freude. Amen.